ARD.
SWR Kultur. Forum.
Der Kampf ums Schöne. Warum streiten wir eigentlich über Geschmack? Dazu lädt sie Michael Köhler ein zu diesem SWR Kulturforum. In Stuttgart, wir beobachten es gerade, da sind die skandalösen Aufführungen von Sancta in der Regie von Florentin Holzinger ausverkauft. Die Sexoper, so schreibt die Bild-Zeitung, ruft heftige Reaktionen hervor. Notarzteinsätze beim erregten Publikum, Entrüstungsstürme der Zuschauer wegen Sexszenen, Gewalt, viel nackter Haut, echtem und unechtem Blut und Drohungen gegen das Regie-Team. In Dessau, da hat die AfD gerade einen Antrag vorgebracht und ist damit gescheitert, das Bauhaus neu zu bewerten. Es wurde nämlich als Einheitsbrei, Geschmacklosigkeit und Irrweg der Moderne bezeichnet. Das ist Teil ihres Kulturkampfes, das kennen wir. Warum ruft sowas so heftige Reaktionen hervor? Das wollen wir heute fragen. Wie wird streitbarer Geschmack produktiv? Wann eskaliert er? Und wir tun das zusammen mit Dr. Johannes Franzen. Er ist Literatur- und Kulturwissenschaftler an der Universität in Siegen. Er hat uns Mitgrund gegeben für diese Runde, weil sein Buch Wut und Wertung gerade erschienen ist, warum wir über Geschmack streiten. Nicht zuletzt ist bei uns Frau Dr. Melanie Möller. Sie ist Professorin für klassische Philologie an der Freien Universität in Berlin, hat ein Buch gemacht, Der entmündigte Leser für die Freiheit der Literatur. Und Jens-Christian Rabe ist Feuilleton-Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung für Pop und Bücher da zuständig. Vor 100 Jahren, etwas mehr, war das noch einfach, Herr Franzen. Oscar Wilde konnte sagen, ich habe einen einfachen Geschmack, einfach nur das Beste. Das klingt snobbisch und elitär, so einfach geht das heute nicht mehr. Ich könnte viele Beispiele nennen, wir werden das noch tun. Warum hat Peter Handke den Nobelpreis bekommen? Warum hat Bob Dylan ihn bekommen? Darüber kann man ja trefflich streiten. Warum eignet sich sowas so gut? Warum treibt Kunst die Erregungskurven hoch? Wenn ich zu Ihnen Rammstein sage, dann reißen die einen die Hände rauf und sagen Hurra, die anderen sagen, meinst du etwa da diese Pyromanen, diese lärmende Truppe mit diesem frauenverachtenden Liedsänger? Woran liegt das?
Eine von den Grundthesen, die ich in meinem Buch untersucht habe, ist im Endeffekt, dass Geschmack, und dabei geht es vor allem um ästhetische Vorlieben, also um die Hingerissenheit von einem Song oder einem Roman oder einem Film, dass diese kunstrechtlichen Fragen ein großes Verletzungspotenzial in sich tragen, weil wir in dem Moment, wo wir uns damit vorwagen, und das ist ja das Grundverständnis von Geschmack, das ja in einer gewissen Öffentlichkeit passiert, indem wir zum Beispiel sagen, das ist mein Lieblingsfilm, machen wir uns eben angreifbar, weil es bei Geschmack eben auch um Distinktionen geht, wie die Kultursoziologie sagt.
Also Unterscheidung.
Ne? Unterscheidung, genau. Es geht um Abgrenzung von anderen Leuten. Indem wir quasi eine Geschichte über unseren Geschmack erzählen, erzählen wir eine Geschichte darüber, auch wer wir nicht sind. Und wenn es zum Beispiel um Rammstein geht, dann sagen die einen, ich identifiziere mich darüber, dass ich das gerne höre, mit Begeisterung höre. Andere finden es widerwärtig und identifizieren, also bauen ihre eigene Identität über die Abneigung auf. Und über diese Abneigung, das fand ich eben besonders interessant, dass wir da auch so viel Energie reinstecken. Dann zum Beispiel sowas wie Rammstein zu verachten und zu hassen, fast so viel Energie eigentlich wie in unsere Vorlieben, weil das eben ein wichtiger Teil der Geschichte ist, die wir über uns selbst erzählen.
Frau Möller, wenn ich zu Ihnen die Reizworte Klopstock oder Rammstein sage, was löst das in Ihnen aus?
Also ich werde erstmal verlegen und dann bei Klopstock entsetzen und bei Rammstein Begeisterung, um es gleich mal ganz persönlich zu machen. Wobei ich die Parodie, die seinerzeit Jan Böhmermann, als er noch gut war und Mut hatte, von Rammstein gemacht hat, mir noch besser gefällt als das Original. Also ich habe da auch einen ganz persönlichen Geschmack, insofern stimme ich da auch zu, dass das natürlich doch irgendwelche Angebote sind, die Kunst im weiteren Sinne auch an einen macht und man da teils individuell, teils natürlich nach dem sozialen Umfeld auch ein bisschen eingestampft oder eingegroovt vorgeht oder sich das auswirkt. Auf der anderen Seite finde ich so Begrifflichkeiten, wie sie Herr Franzen gerade auch schon genannt hat und die ja auch in seinem Buch prominent sind, wie Verletzlichkeit.
Verletzungspotenzial war das.
Verletzungspotenzial, Identifikation, die gehen mir schon wieder einen Schritt zu weit, weil ich finde, dass, oder man könnte auch sagen, es gibt ja einen Unterschied zwischen dem Affekt des Hasses und der eher etwas kalten, unaufgeregten Verachtung, weil ich finde, dass das Rollenspiel zu wenig berücksichtigt wird bei dem Ganzen, also auch bei Streitigkeiten über Geschmack, über Kunst, denke ich, geht das so ein bisschen unter, dass die meisten von uns doch eine Rolle spielen. Manche spielen sie sehr authentisch und sehr überzeugend, aber ich glaube, dass die Distanz, die in diesem Rollenspiel liegt, doch auch ganz eminent wichtig ist. Und ja, würde gerne diese Distanz qua Rollenspiel noch mit einbringen, damit das Ganze nicht zu psychologisch, psychoanalytisch wird oder zu sehr auf eine Pathologie setzt. Und wenn Sie jetzt von Stuttgart berichten, das ist, da bin ich jetzt zu vorgestrig, das ist mir noch nicht zu Ohren gekommen, dann denke ich auch, dass diese Art von Hingabe des Publikums in diese verschiedenen Extreme auch etwas mit dem Rollenspiel zu tun hat, wofür die Bühne ja gleichsam prädestiniert ist.
Immerhin so prominent, dass der Spiegel gerade darüber berichtet hat, aber das sind irgendwie so Geschichten, die uns auch alle paar Jahre wieder begegnen. Jens-Christian Raabe, wenn ich zu Ihnen andere Reizworte sage, nehmen wir mal Barbara Streisand oder Celine Dion, was löst das in Ihnen aus? Reißen Sie die Arme hoch, packen Sie dann Ihren Fanschal aus oder schütteln Sie mit dem Kopf?
Bei den beiden nur nicht unbedingt, würde ich sagen.
Fallen Ihnen andere Beispiele ein?
Naja, also wenn Sie die Frage an mich stellen, wie ich es quasi mit dem Geschmack oder dem schlechten Geschmack halte, dann würde ich natürlich sagen, auch als irgendwie professioneller Popkritiker, Kritiker, Kunstkritiker, dass da zwei Herzen irgendwie in mir schlagen. Insofern im Falle des Falles auch Celine Dion ein tolles Thema sein kann, über das man interessante Sachen sagen kann. Insoweit als wir in einer Gesellschaft leben, in der Popkultur nun sehr präsent ist und man durch sie hindurch eine Menge über unsere Gesellschaft sagen und lernen kann.
Jetzt haben wir schon etwas gemacht, im Grunde einen Schritt schneller sind wir gegangen. Wir haben schon Popkultur eingeführt als so eine Art Orientierungs- oder Leitmedium. Das ist ja nicht selbstverständlich, Herr Franzen. Sie sind Literaturwissenschaftler, sind damit vertraut. Ich habe auch nicht ohne Grund Klopstock gesagt, der Beginn der Lesesucht, der Explosion, der Bildungsexplosion, 18. Jahrhundert, der Gleichberechtigung. Auch der Gleichberechtigung des Gefühls. Die Melancholie gehört nicht mehr dem Adel alleine. Ja, auch der Bürger darf jetzt traurig sein, sollte man nicht unterschätzen. Sprachliche Befreiung, Emanzipation und so weiter. Es war mal anders. Es gab mal stiltragende Schichten wie den Adel, der das vorgelebt hat. Ne? Der gesagt hat, weißes Brot ohne Körner ist gesund. Heute machen wir es umgekehrt. Das war mal anders. Also es gab mal eine stilbildende, stiltragende Schicht.
Es ist auf jeden Fall, wenn Sie jetzt das Stichwort Leseexplosion, Lesesucht, ist ja ein Stichwort, das da auch immer genannt wird, nennen. In dieser Zeit, also von Mitte bis Ende des 18. Jahrhunderts, wo dieser Prozess dann, naja, nicht abgeschlossen, aber auf jeden Fall auf seinem Höhepunkt steht, gibt es genau diese Diskussion, wer darf eigentlich partizipieren am kulturellen Leben? Und das ist auch immer die grundsätzliche Frage, wer darf eigentlich entscheiden, was gut und was schlecht ist, aber auch wer darf quasi ein emotionales Investment in diese Kunst haben. Über die Verbürgerlichung oder der Aufstieg des Bürgertums ist natürlich auch ein Aufstieg der bürgerlichen Kunst und des bürgerlichen Kunstmarktes. Und Lesesucht zum Beispiel ist ein Phantasma, würde man heute sagen, also eine frühe Form von kultureller Paranoia, die eigentlich genau aus der Angst entsteht, was passiert, wenn jetzt so viele Leute plötzlich teilnehmen dürfen.
Zu viele Frauen lesen.
Zu viele, ne? Frauen, zu viele Dienstmädchen, also quasi sowohl die Klassen- als auch die Genderfrage stellt sich da ganz stark. Ein Roman, das ist jetzt natürlich nochmal 50 Jahre später, wie Madame Bovary reagiert dann eigentlich direkt auf diese Paranoia. Aber wir sehen das natürlich durch die Zeit immer wieder, immer wenn es sozusagen einen Schub an Teilhabe gibt, gibt es dann sozusagen auch einen Diskurs. Das Stichwort Popularität, populäre Kultur, die hat natürlich damit zu tun, weil populäre Kultur ist natürlich ein Konstrukt, das aufgebaut wird im Gegensatz zu einer nicht populären Kultur. Das ist dann sozusagen diese Erweiterung, also eine auch wie auch immer geformte Masse kommt sozusagen dazu. Das muss man jetzt ehrlicherweise sagen, war im 18. Jahrhundert jetzt im Vergleich zu heute keine richtige Masse. Aber aus der Perspektive derjenigen, die eben vorher mit Kultur beschäftigt waren, ist das dann immer erschreckend. Und dementsprechend ist Popularität auch immer so eine Art von Motor für eine bestimmte Form von kultureller Paranoia.
Bevor wir das kritisieren, es gab mal eine Zeit, da hat man sich über Populäres die Nase gerümpft. Heute ist das vielleicht umgekehrt, aber da kommen wir noch zu. Mal einen Schritt nach dem anderen, Frau Müller. Es gibt doch sowas wie Stilbildung auch anhand von kanonischen Texten, wo man sagt, so, das lohnt es jetzt, sich anzusehen, anzuhören, zu lesen, auswendig zu lernen und andere Dinge, wo man eher die Nase drüber rümpft oder vielleicht nur heimlich oder unter der Bettdecke liest und hört. Teilen Sie die Einschätzung?
Ja, das gab es ja auch immer. Also wir haben, das hat Herr Franzen ja gerade schon zu Recht gesagt, natürlich mit sehr eingeschränkten gesellschaftlichen Möglichkeiten in früheren Zeiten zu tun, aber auch in der Antike, wo vielleicht in römischer, klassischer Zeit, wie man sie so nennt, vielleicht 15% der Leute überhaupt literat waren, gab es dann auch eine Begeisterung für irgendwelche Graffiti oder so mit obszönen Gehalten, eher als für die schon in dieser Zeit kanonisch, im Begriff kanonisch zu werden, stehenden Texte. Also dieses Gefälle gab es natürlich immer und dass man vielleicht auch so eine Art Elitismus auf so einen Kanon gesetzt hat. Andererseits ließ sich das ja auch immer sehr schön instrumentalisieren von Mächtigen, also mit dem Strom zu schwimmen gegen ihn. Also dieses Gefälle war in unterschiedlicher Ausprägung immer da. Und ich finde auch jetzt, wenn wir jetzt wirklich direkt in die aktuelle Zeit springen, haben wir eben natürlich, es gibt eine große Offenheit. Die Gegenstände der Kultur sind sehr, sehr vielfältig. Kitsch und Trash und alles ist da und hat auch alles seine Berechtigung. Und ja, ich denke immer noch, es gibt einige Texte oder Kunstobjekte, die sich von anderen abheben. Einmal wegen persönlichen Geschmacks, aber worum es hier geht, ist ja eben auch die Kanonenbildung, dass bestimmte Texte sich durch die Jahrhunderte so getragen haben. Wir haben Madame Bovary, wir haben ja auch dieses Beispiel von Effie Briest in Herrn Franzens Buch. Solche Beispiele, die immer schon gespalten haben und vielleicht auch nicht die absoluten Highlights der Literatur sind, weder unter irgendwelchen bildungspragmatisch-ästhetischen Gesichtspunkten noch ja aus anderen Perspektiven. Und trotzdem ist es hilfreich und sinnvoll, sie weiter auch zu besprechen und zu lesen, weil man einfach diese breite, massige Rezeption hat, die sich daran hängt und daran natürlich auch sehr schön studieren kann, solche Bewegungen, solche Machtverschiebungen innerhalb von Lektüre-Angeboten, Kanonis und so weiter. Also ich finde, ja, es gibt Unterschiede. Und es ist ja auch nicht alles von der Tradition ausgesondert worden oder vergessen worden. Nicht alles davon wäre es wert gewesen, weitergelesen zu werden. Also wenn ich manchmal Kollegen sehe, die jedes Fragment da irgendwie aus dem Mittelalter noch hervorzerren und das dann preisen und man liest es und denkt, ja, hatte schon seinen Grund, vielleicht doch auch irgendwie die 100. Erzählung von Vergils Aeneas sozusagen. Naja, gut, also ich denke, das ist richtig und dass das so funktioniert und immer wieder auch gegeneinander in Konflikt gerät oder miteinander in Konflikt gerät.
Jetzt ist unter der Hand schon mehrfach Distinktion, Elitismus, soziale Abgrenzung genannt worden. Über Geschmack sortieren wir uns herab. Ne? Da sagt man ganz schnell, der eine ist T-Shirt-Träger und hat da irgendwelche Slogans drauf von irgendwelchen Popbands und der andere schüttelt mit dem Kopf und denkt, wie kann man nur? Also das hat eine Funktionsmacht in unserer Gesellschaft.
Ja, also absolut. Ich würde sagen, natürlich die Frage nach dem Kunstgeschmack ist die Frage danach, wer man ist und beziehungsweise vielleicht noch stärker die Frage danach, wer man sein möchte. Und insofern ist das natürlich unmittelbar wahnsinnig nah quasi an der eigenen Identität und an dem eigenen Selbstverständnis dran. Daher kommt ja auch diese enorme Energie bei Streits. Da geht es nicht um eine technische Frage oder um die Frage, wie man einen Baum am geschlausten fällt, sondern da geht es gleich ums, geht im Grunde gleich um alles.
Manufaktum oder Bauhaus, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Herr Franzen, was Rabe gerade sagt, indem wir über Kunst urteilen, und ich glaube, das war ja Ihr Eingangsstatement, da hat er Sie doch, glaube ich, paraphrasiert, sprechen wir nicht nur über Kunst, sondern über uns selber.
Ja, absolut. Die Geschichte, die damit erzählt wird, ist eine Geschichte der ja eigentlich existenziellen Identität, gerade weil es oft, und das ist natürlich manchmal auch ein distanziertes Spiel, um Emotionen geht, ist es meiner Ansicht nach ein Aspekt, der eben über die Frage, welchen Pulli haben wir an, der natürlich auch sehr verletzend werden kann, aber eben hinausgeht. Also ich denke da immer, das ist jetzt ein sehr alltägliches Beispiel, dass ja Paare oft ihren Song haben. Also einen
Wer
Song.
Töchter hat, im Pubertätsalter sind, ne, oder so, Frau Möller, der weiß, wie wichtig und wie quälend sowas sein kann, ne?
Ja. Ja, klar, ich würde meinen Söhnen keinen Hirschpulli anziehen, damit sie wie Kevin seinerzeit verprügelt werden.
Oder Moonboots, ja.
Ja.
Aber Entschuldigung, Herr Franzen, wir wollen nicht rumblöde.
Nein, um Gottes Willen, das ist wie gesagt ja auch ein wichtiger Aspekt, aber die ästhetischen Fragen, also die jetzt im weitesten oder im engeren Sinne sich eben mit so, also Artefakten wie Songs oder Büchern oder Filmen beschäftigen, die haben eben noch diese Aufladung, dass man quasi jetzt im altmodisch gesprochen fast so ein bisschen, wenn es sowas noch gibt, die eigene Seele eigentlich erzählt über diese Hingerissenheiten und eben aber dann auch über die Abneigung. Und das finde ich eben so interessant, wie stark dann die, ja, Herr Rabe hat es ja gerade schon gesagt, die Energie sein kann, die dabei dann auch freigesetzt wird. Also die Reibungsenergie, die entsteht, wenn zum Beispiel jemand sagt, dieses Kunstwerk, das dir sehr viel bedeutet, das dich vielleicht seit deiner Kindheit begleitet, dieses Kunstwerk ist nicht nur schlecht, sondern möglicherweise auch, weiß ich nicht, moralisch, ethisch, problematisch, dann kann es durchaus schnell krachen, weil das natürlich irgendwie ein Angriff ist, der so allumfassend ist und so unversöhnlich, dass man da nur zurückschlagen kann.
Ich wollte nur sagen, es ist natürlich auch schon so, dass das ja immer auch strategisch wird. Ich denke, das kennen wir auch alle, wenn wir unsere Partygespräche oder auch unsere offiziellen Gespräche über Kunst und Kultur und unseren Geschmack, unsere Vorlieben und Abneigungen sprechen, schnell auch strategisch werden. Gerade wenn wir wissen, dass Gegenüber mag das oder mag das nicht, das dann natürlich auch so unterschiedlich einsetzen. Vielleicht auch eine Woche später was ganz anderes sagen, denken oder vorgeben zu sagen über so einen Film oder Buch, als das, was wir zuvor gesagt haben, auch um das Ganze so ein bisschen unerwartbar zu machen, ja, um die Impulse neu zu setzen. Ich finde, das ist auch ein ganz dynamisches Verfahren, das den Geschmack an sich auch oder den Streit darüber, das haben Sie ja auch schon gesagt, sehr, sehr reizvoll macht. Aber eben auch nicht nur, weil man persönlich so beteiligt ist emotional, sondern weil man auch damit spielt. Und ich finde übrigens auch bei Statistiken, weil das Buch mit den Triggerpunkten ja zuletzt auch sehr viel besprochen wurde von Mao und Co. Auch wenn man Statistiken ausfüllt oder Fragen zu einem selbst scheinbar objektiv, dann schlüpft man ja auch schnell in Rollen und gibt ein Bild von sich ab, was vielleicht gar nicht der Wirklichkeit, was immer das sein mag, entspricht.
Herr Franzen, bitte.
Ja, wobei ich es jederzeit eingestehen würde, und das ist natürlich auch wichtig, das dazu zu sagen, dass es sich hier nicht um eine reine Authentizität handelt. Also ich möchte auf gar keinen Fall sagen, dass quasi bei Geschmack wir plötzlich auf eine Art und Weise zu uns selber finden, die dann diese Gefühle vollständig authentisch machen. Im Gegenteil, Frau Möller hat das natürlich vollkommen recht, dass es sich dabei auch oft um Spielmaterial handelt und dass es sich bei auch so Skandalen oder Streitereien oft um Theater handelt, das wir auch gemeinsam aufführen, um zum Beispiel uns an diesem Streit zu ergötzen. Also wenn ich im Kino war mit Freunden und wir kommen raus und führen ein Streitgespräch, dann ist das natürlich nicht so, dass wir uns danach dann nicht mehr in die Augen schauen.
Nein, Sie haben was gemeinsam, Sie streiten miteinander.
Genau, ja. Und das ist auch, das macht auch Spaß. Wir werden uns quasi unserer Kategorien bewusster, wie wir lernen daraus. Und das gilt natürlich nicht nur für die persönlichen Streitereien, die natürlich dann meistens nicht zum Ende von einer Freundschaft führen.
Nicht, es sei denn, man hat vielleicht doch ein bisschen zu viel Wein getrunken.
Genau,
bei diesem Streit,
dann
kann es mal eskalieren.
Manchmal eskaliert es und dann muss man klärende Gespräche führen oder Jahre nicht miteinander reden. Aber ich würde auch sagen, das gilt auch für die, Sie hatten vorhin das Beispiel Stuttgart und diese Sankt-Oper angesprochen. Das gilt auch für diese öffentlichen Skandale, wo man oft auch den Eindruck hat, das handelt sich eigentlich um ein großes Theater, wo jeder auch seine eingespielte Form von Funktion ausfüllt. Also die Empörten sind empört, das ist ihre Rolle, und die transgressiven Künstlerinnen sind transgressiv, das ist auch ihre Rolle, und am Ende ist das Theater ausverkauft. Wir haben drüber gesprochen, die Bild-Zeitung hat noch 3-4 Texte
ein dazu Wagner-Tenor gemacht. In ja. Bayreuth mit Runen auf dem Unterarm, das ist kalkulierbar, genau. Das gibt eine Doppelseite im Spiegel. Herr Rabel, sind die Zeiten für elitäres, gespreiztes Finger mit Teetasse über Kunst reden vorbei?
Ja, also das ist jetzt natürlich total, also im Moment sind wir uns ja alle ziemlich einig, und ich glaube, ganz so harmonisch kann es ja jetzt eigentlich nicht weitergehen.
Was kommt jetzt?
Ich würde sagen, es gibt natürlich ein Problem, insoweit als ein Umweg über Susan Sontag. Susan Sontag gibt es ein berühmtes Interview aus den 70er Jahren.
Amerikanische Kulturtheoretikerin,
Schriftstellerin später auch. Eine der wichtigsten Essayisten des 20. Jahrhunderts, die im Grunde berühmt geworden ist in den 60er Jahren, damit, dass sie in Gegenständen und Ereignissen der Popkultur viel mehr gelesen hat, als man vorher dachte, als das darin steckt. Sie ist später natürlich, sagen sie, hat sich dann ein bisschen anders entwickelt und ist immer wieder aber darauf angesprochen worden, auf diese Ausflüge oder auf diese Lobpreisungen der oder Analysen der Alltagskultur und Popkultur, der Massenkultur. Hat in Bezug auf die Kunsterfahrung später aber sehr interessant auch erklärt. Also im Grunde hat Chuck Berry sie dazu gebracht, das Hören von Chuck Berrys Musik sie dazu gebracht, ihre erste Ehe zu scheiden.
Das war dieser Rock'n'Roll-Gitarrist, ne?
Der, genau, einer der berühmtesten Erfinder des Rock'n'Roll sozusagen. Im Grunde hat sie aber da einen dionysischen Klang gehört, der derselbe war, wie der sozusagen bei den Backchen vorkam. Also auf dieser Ebene gibt es im Grunde eine Unterscheidung zwischen, also auf der Erfahrungsebene, der Kulturerfahrung, der Kunsterfahrung, gibt es wahrscheinlich eine Unterscheidung, die sehr konstruiert ist insoweit. Sie hat aber dann im selben Interview noch sich sehr interessant weitergeäußert, wo sie gesagt hat, also heute, jetzt sind wir in den 70er Jahren, 50 Jahren sozusagen, sagt sie, aber heute hat sich im Grunde die Hochkultur aufgelöst und da ist ihr Impuls eher zu sagen, hey, Moment mal, Shakespeare war immer noch der größte Dichter, der je gelebt hat. Auf eine bestimmte Art sind wir aus diesem Spannungsfeld natürlich bis heute nicht rausgekommen. Der Siegeszug der Popkultur hat wahrscheinlich eher zugenommen. Und ich würde auch heute sagen, obwohl ich so ein Popkritiker beruflich war und bin, dass womöglich dabei auch das eine oder andere an so einem elitärem Kunsterbe unter die Räder gekommen ist, das durchaus lohnt, hier und da hervorgekramt zu werden. Nicht zuletzt auch aus der eigenen Erfahrung heraus. Also abgesehen davon, dass die Bewertung von Kultur oder die Frage, was nun hoch, eben niedrige Kultur ist, natürlich auch immer, manches wird auch erst im Laufe der Zeit zur Hochkultur, nehmen wir Fontane von mir aus oder so, der seine ersten Geschichten oder seine Geschichten lange als Fortsetzungsromane an Zeitschriften verkauft und damit Geld verdient, also war das alles andere als irgendwie installierte Hochkultur, weil wir vorhin von ihm sprachen. Natürlich ist es so, dass die Kunsterfahrung, wenn man sie denn ernst nimmt oder immer weiter treibt, natürlich eine Art Verfeinerung zur Folge hat, die in allen möglichen Kunstsparten womöglich immer weiter treibt und man am Ende dann der Ansicht ist, nun, so ein Taylor Swift-Song, der ist schon ganz nett, aber da gibt es ja auch noch die Dirty Projectors, wenn man so will. Ne?
Also deswegen, stimmt das, Frau Müller, was der sagt, der Siegeszug der Popkultur? Inzwischen werden ja die Verächter des Populären werden ja inzwischen selber verachtet.
Ja, ich finde, er hat absolut recht und ich würde da auch ganz radikal dem Ansatz Johannes Franzens zustimmen, tatsächlich auch nochmal wieder zustimmen in diesem Punkt, dass das schon von unten kommen muss oder eben auch mit Susan Sontag gesprochen, die ja im Buch auch vorkommt, dass das schon sehr richtig so ist, dass sich das durchmischt und dass jeder möglichst tief in beides eintauchen sollte, so gut es eben geht. Und man muss eben aufpassen, dass nicht umgekehrt ein Schuh draus wird, so ich zum Beispiel als Nick Cave-Tante, wenn der Typ ständig im Feuilleton gelobt wird, dann wird man misstrauisch und denkt so, was hat er da zu suchen? Ist jetzt vorbei, weil er hat sich ja auch irgendwie so ein bisschen genderkritisch geäußert oder irgendwas da angeprangert, dann ist er natürlich raus, weil böse. Aber man muss da aufpassen, dass man sich da nicht selbst verrät, wenn man doch glaubt, man habe sich jetzt sozusagen neben der Hochkultur hinreichend und mit Leidenschaft bewegt und dann wird sie auf einmal selbst offiziell durch irgendwelche Feuilletons oder was auch immer zum Teil dieser erklärt. Also da sieht man ja auch, dass diese Gratwanderungen doch fließend sind und ist Nick Cave ein schlechtes Beispiel. Also ich mag auch wirklich trashigen Pop zum Beispiel. Und ich werde heute noch von Freunden sehr zu Unrecht dafür geschmäht, dass ich immer noch der Lindenstraße nachtrauere und sie stets gegen ihre hässlichen Nachfolgeprodukte verteidige und sehr irrational und persönlich verletzend natürlich. Also insofern stimme ich dazu. Da haben wir jetzt keinen Streitpunkt an dieser Stelle, an einigen anderen vielleicht schon, was jetzt eben so die Bewertung, die moralische Bewertung der Kultur der Vergangenheit angeht. Aber das ist nochmal ein etwas anderes Thema.
Sagt Melanie Möller, sie ist Professorin für klassische Philologie in Berlin in unserem SWR Kulturforum Kampf ums Schöne. Warum streiten wir über Geschmack? Jens-Christian Raabe, Feuilleton Redakteur der Süddeutschen, ist bei uns. Und Johannes Franzen, Literatur-Kulturwissenschaftler, hat gerade ein Buch dazu gemacht über Wut und Wertung, hat uns den Anlass für das Gespräch gegeben. Wir haben begonnen damit, dass man über so kulturelle Streits Energien freisetzen kann. Moderne Gesellschaften sind so Erregungsgemeinschaften. Warum funktionierte das so gut? Ästhetische Verachtung ist weiter verbreitet. Frau Müller hat das gerade auch nochmal gesagt, als man so auf Anhieb denkt, weil auch Ablehnung enorm produktiv ist, Herr Franzen?
Ja, also eines der großen kulturgeschichtlichen Rätsel wäre ja zu lösen, warum wir so viel Energie in die Abwertung von Kunst stecken. Und man könnte ja sagen, jeder soll machen, was er möchte, jeder soll lieben oder rezipieren, was er möchte. Und dann könnte man.
Goethes Werther vor 250 Jahren ist sofort von Nikolai, hat sich lustig drüber gemacht und ist selber ein Stück Literatur geworden.
Ja, also diese Konflikte sind da. Und das Interessante ist eben, dass wir dann doch eben nicht nur in die Verachtung, sondern auch in den Spott über Kunst, den Spott über die Kunst der anderen, sehr viel Energie stecken. Also es gibt in der Kulturwissenschaft das Konzept des Anti-Fans. Das ist jemand, der auf eine ähnliche Art obsessiv werden kann, auch in Bezug auf Kunstwerke, nur eben in der Verachtung und im Hass, der quasi fast mit der gleichen philologischen Obsession und mit der formalen Analyse an ein Werk rangeht, aber nur eben im Dienste der Verachtung. Und das ist auch ein natürlich sehr soziales Phänomen. Also das gemeinsame Lustigmachen über ein schlechtes Gedicht oder einen schlechten Song, das ist eine Kulturtechnik. Und
spielt bei Ihnen im Buch auch eine Rolle, ne? Wie heißt die noch?
Es gibt eine Dichterin.
Bad oder sowas, so ein Film oder The Room oder sowas.
Ach so, genau, ja.
Ganz besonders miserabel gespielt wird.
Verschiedene eigentlich auch Klassiker der schlechten der schlechten
Kunst. Der beste schlechte Geschmack.
Der beste schlechte Geschmack und der sozusagen berühmteste schlechte Film aller Zeiten ist The Room von, glaube ich, 2003. Und dieser Film ist von jemandem gemacht, Tommy Wiseau heißt der, der hatte einfach viel Geld und war in der Lage, seinen eigenen Film zu produzieren. Und dieser Film ist, den muss man sich wirklich mal angeschaut haben. Also der ist
miserabel.
Also so inkompetent auch gedreht, also so schon auf der Ebene der Technik eigentlich. Also die Dialoge sind quasi unglaublich hölzern und die Anschlüsse stimmen nicht und ständig fällt was um und so weiter. Und es gibt bis heute ausverkaufte Nachtvorstellungen, wo die Leute so eine eingeübte Choreografie fast vorspielen. Kann man sich im Internet anschauen. Also man muss es Enthusiasmus nennen, ist wahnsinnig in Bezug auf diesen Film.
Frau Müller, über Geschmack, ja. Über Geschmack kann man schon sozialen Status regulieren, ne?
Ja, das kann man auf jeden Fall. Und es gibt natürlich immer noch so eine gewisse Bereitschaft, ein Übermaß oder als solches vermutetes Ausmaß, ein Übermaß an Bildung als Ausweis einer gewissen Überlegenheit anzuerkennen. Das ist nicht überall verbreitet, manchmal auch sehr diffus, aber das ist da und man nutzt das natürlich hier und da auch gerne. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es auch eher so die Frage, wie man sich seine Vorlieben, seinen Hass auch oder seine Verachtung präsentiert und dass man das Ganze mit einer gewissen Aufmerksamkeit, mit einer gewissen Ernstnahme des oder der verschiedenen Gegenüber verbindet und darauf kommt es, glaube ich, an und nicht mit irgendeiner Herablassung oder so einer voreiligen Ausstellung der Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen. Also dann macht es eher Spaß, das Ganze zu unterlaufen. Ja. Aber ich, es gibt schon natürlich so eine gewisse, es gibt ein gewisses Publikum, vielleicht durchaus auch nicht nur ein sehr gebildetes, das meint zum Beispiel, wenn man sich mit lateinischen Texten auskenne, dann verstehe man etwas von der Welt und dann überraschte Reaktion erntet, dass man sich vielleicht noch mehr für Fußball als für Vergil begeistern kann. Aber es ist was davon geblieben, würde ich mal sagen. Nicht nur in bestimmten Kreisen, sondern im Großen und Ganzen. Und ich glaube, ich finde es auch nicht ganz schlecht, wenn die Leute in die Texte mal reingucken, merken sie ja oft auch, in die Texte sage ich jetzt, ja, ist natürlich ein bisschen viel, aber merken sie ja oft auch, dass es sich durchaus lohnt oder dass ein interessanter Gedankenfetzen drin ist oder dass die Texte auch nicht nur für irgendwie eine High Society gemacht waren. Und dann ist es schon ganz schön.
Bitte schön, Herr Rabe.
Also ich würde ja sagen, davon ist fast nichts geblieben. Auch als Feuilleton-Redakteur würde ich das sagen. Und insofern gar nicht der Ansicht von Frau Möller sein. Also man stelle sich zum Beispiel eine Serie wie Key Royale heute vor. Da gibt es ja eine berühmte Folge, die spielt in der Oper. Und da geht es im Grunde um genau das, worüber wir gerade reden. Die Distinktion darüber, dass man irgendwie in der Oper sich weiß zu bewegen und darüber zu sprechen. Und ich glaube, so eine Szene in einer vergleichbaren Serie heute ist völlig undenkbar. Das ist einfach kein Faktor mehr. Ich habe jetzt auf der Buchmesse mit einem...
Warum ist das so, Herr Rabe?
Ich würde sagen, weil sich insofern natürlich ein ganz anderer Kulturwechsel nochmal vollzogen hat, der aus unserem Gespräch gewissermaßen herausführt. Ich habe auf der Buchmesse mit einem älteren Kollegen gesprochen, der gelegentlich über die Jahre Weihnachtsreden für Banken und in der Wirtschaft gehalten hat und hält. Und der erzählte sehr lustig, dass im Grunde in den Jahrzehnten, in denen er das inzwischen macht, eigentlich die Tatsache, dass man sich da über Kultur und Kunst irgendwie definiert und damit renommiert, komplett vorbei ist und es eigentlich nur um die Frage geht, wer wann den nächsten Halbmarathon läuft.
Ja, gut, also das finde ich, haben wir uns missverstanden ein bisschen, also. Ja, aber gut, füllen Sie ruhig weiter aus.
Damit will ich aber nicht sagen, dass ich es nicht für sinnvoll halten würde. Ich wäre eher tatsächlich der Ansicht, in dem Fall quasi ging man eigentlich in Beruf als Popkritiker, dass ich sagen würde, hey, Moment mal, Shakespeare ist immer noch der größte Dichter, der je gelebt hat. Oder Homer, je nachdem, wie man es nimmt.
Konzession.
Andersrum gesagt, der Rechtfertigungs- und auf eine bestimmte Art ist das ja eigentlich auch eine ganz gute Sache. Denn ich glaube, Kultur, Kunst, die unter Rechtfertigungsdruck ist, bringt eigentlich die bessere Kunst hervor. Insofern ist es vielleicht gerade genau richtig, dass die Hochkultur stärker unter Druck ist, womöglich teilweise wenigstens, denn die Subventionen fließen ja weiter reichlich, als die Popkultur. Und ich würde sagen, die Popkultur muss aufpassen, dass sie quasi unter dem großen Siegeszug, den sie gerade feiert, nicht wahnsinnig langweilig wird.
Ich finde schon, dass das koexistieren sollte, nur ganz kurz noch, weil ich dachte jetzt nicht an sowas wie Kio Royal, übrigens eine der grottigsten Serien, die ich in meinen Erinnerungen gespeichert habe, aber sondern, dass man eben einfach in anderen Kontexten sich bewegt und gerade nicht im Bildungskontext, wo alle erwarten, man sei doch in München gewesen, man müsse doch in der Oper gewesen sein. Ich zum Beispiel gehe überhaupt nicht in die Oper, ich hasse das. So, dass man in anderen Kontexten, zum Beispiel im Fußballstadion oder so, schon manchmal, also nicht, dass ich darüber jetzt stundenlang reden würde, aber dass man schon öfter mal Gespräche hat in anderen Kontexten, die jetzt eher als Kultur, Hochkultur fern gelten, wo sich das dann ganz interessant durchmischt oder wo es schon eine Bereitschaft gibt, irgendwie auch anzuerkennen, dass da vielleicht auch was Interessantes in diesem Kulturtransfer stattgefunden haben könnte. Ja? Also diese Durchmischung meinte ich eher, als jetzt so die üblichen Salons zu bespielen.
Ich würde gerne nochmal Frau Müller auf einen Punkt zurückkommen, der ich glaube noch nicht so super deutlich geworden ist, den Sie ganz zu Beginn gemacht haben, nämlich ein souveräner Umgang damit. Aus einem Ihrer letzten Bücher habe ich gelernt, dass man bei Catullus, römischer Dichter aus dem 1. Jahrhundert vor Christus, durchaus lernen kann und man muss immer wieder daran erinnern, dass es zwischen Leben und Poesie durchaus einen Unterschied gibt. Das ist ja einer der Skandale gewesen beim Literaturnobelpreis an Peter Handke, dass man sagt, ja klar, großer Dichter, gar keine Frage. Nur musste der da unbedingt zu dem Serben-Milizenführer Karadzic gehen. Und darüber sind ja auch jahrelang heftige Dispute geführt worden. Also sollten wir mal etwas häufiger daran erinnern, dass es da eine Differenz gibt?
Ja, also ich weiß, ich habe auch nochmal bei Herrn Franzen im Buch zu dem Punkt gestöbert. Und natürlich ist es richtig, dass man das nicht so sauber scheiden kann. Also die Trennung zwischen Kunst und Leben ist letztlich auch eine künstliche und das ist realistisch, weil wir können ja nicht Tabula Rasa machen. Und wenn wir auch nur zufällig irgendwas hören, was uns vielleicht nicht so gefällt über den Verfasser eines Textes, dann blenden wir das nicht aus. Und Catull hat aber als einer von mehreren Autoren, ich finde besonders gut, die Komplexität dieser Mengelage einfach ausgestellt. Ja? Also über Kunst in einem künstlerischen Format zu dichten, über dieses Problem, ganz kurzes, knackiges Gedicht, das den Adressaten oder denjenigen, die Leben und Kunst verwechseln, mal ebenso die Analpenetration androht, ja, um es etwas euphemistisch zu formulieren. Also zu zeigen, dass man in der Kunst über das Leben spricht, um zu behaupten, dass beides verschiedene Größen seien, das ist so schön komplex und zeigt, dass es letztlich nicht aufgelöst werden kann in die ein oder andere Richtung, sondern die Kunst, dass das Ganze irgendwie künstlich bleibt. Trotzdem finde ich es eben ein Unterschied, ob man an diesem künstlichen Rahmen festhält, ohne ihn irgendwie naiv zu verklären oder so, oder ihn einfach ständig so überlatscht, indem man Dinge zu persönlich nimmt. Das meine ich eben auch, wenn ich jetzt öfter mal lese, was so, dass Leute das persönlich nehmen, was weiß ich, Woody Allen war jetzt ein berühmtes Beispiel. Ich war immer so toll, das war mein persönlicher Freund, mehrere haben das so ähnlich geschrieben, ja. Mein persönlicher Freund, das Idol meiner Jugend und ich hätte ihn so gern umarmt und dann das Schwein. Das habe ich ihm persönlich übel genommen. Und diese Dinge, finde ich, gehen einfach den Schritt zu weit. Da muss man sich eben auch als Leser oder Ex-Fan oder noch Fan ein bisschen locker machen in der Hüfte und denken, ja gut, so ist das.
Neigen wir zu einer Art, Johannes Franzen, ich nenne das mal etwas aufgeblasen, modernem Tribalismus. So eine Art modernes Stammesdenken. Ne? Das so, entweder sind wir für eine Sache oder dagegen, wir sind Fan vom BVB oder auch nicht, oder wir sind Fan von, was weiß ich, Bob Dylan oder nicht, oder von Taylor Swift oder nicht, sind bereit dafür, ein Heidengeld auszugeben oder machen uns lustig über die anderen. Ist das eine Form von modernem Freund- und Feinddenken?
Jetzt würde ich sagen, dass das fast eine anthropologische Grundkonstante ist, dass wir zu diesem tribalistischen Denken tendieren, das ja auch aus der Frühzeit unserer Spezies kommt. Ist natürlich kein modernes Phänomen, aber ich würde sagen, das ist immer der Fall, aber es nimmt natürlich in der Gegenwart oder in der Moderne eine spezifische Gestalt an, die dann auch wieder sehr interessant ist. Und zum Beispiel die Fanarmeen, die es ja heute gibt, die sich vor allem über die Digitalisierung zusammenfinden, das würde ich sagen, ist eine ganz interessante Form von auch ästhetischem Tribalismus, die Gegenwart auszeichnen und die auch nur durch die medientechnische Revolution. Und
auch Leuten eine Stimme gibt, die vorher keine hatten.
So ist es ja, die jetzt quasi auch laut werden können, was man ja, wie gesagt, auf verschiedene Arten irgendwie bewerten kann. Aber diese Tendenz, würde ich sagen, ist immer da. Sie eskaliert aber in der Gegenwart in gewisser Hinsicht einfach, weil die technischen Möglichkeiten dafür so wahnsinnig ausgeprägt geworden sind.
Im Guten wie im Schlechten.
Im Guten wie im Schlechten,
also ja. Also die Teilhabe einerseits und die Hate Speech auf der anderen Seite.
Ich bin jeden Tag im Internet. Ich bin, glaube ich, der Letzte, der auch noch auf Twitter oder jetzt X rumhängt. Und ich kann sagen, das Gute und das Schlechte, vor allem inzwischen auch das Schlechte, bekomme ich natürlich am eigenen Leib zu spüren. Ja, absolut. Also es ist eben so, dass quasi dadurch ganz interessante neue Formen des ästhetischen Austauschs erzeugt wurden. Auch eine absolute also die Teilhabe wahnsinnig explodiert ist, aber gleichzeitig haben wir halt so Phänomene, dass zum Beispiel Kritikerinnen, die es wagen, irgendwas über diese Künstlerin zu sagen, dann mit Todesdrohungen überschüttet werden, was natürlich die Freiheit des ästhetischen Urteils auf eine Art und Weise auch massiv wieder einschränkt.
Ich wollte nur sagen, das ist schon interessant, dass das immer so persönlich wird. Ich denke auch, dass mit dem Konflikt ist ja anthropologische Konstante, ist immer gegeben und ist auch super wichtig. Also es wird ja oft so ein bisschen stark harmonisiert, sollte man vielleicht nicht tun. Aber ja, dass die Kritik so persönlich wird und bis zum Tode führt. Klar, es gab auch im 19. Jahrhundert, wie wir wissen, heftige Debatten unter bestimmten Kritikerschichten oder in Konstellationen. Aber ja, dieses Persönliche ist
auch bis in die jüngste Gegenwart. Eine Kollegin, eine Tanzkritikerin, ist noch vor gar nicht langer Zeit, ein knappes Jahr ist es her, von einem Choreografen mit Hundekot beschmiert worden. Das war ein riesiger Skandal im Föhntau, ne?
Das ist nicht so schön, das ist schon richtig.
Ich meine, also Frau Möller sagt jetzt immer wieder, dass es darum geht, dass es in der, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Gegenwart vielleicht so eine Tendenz gibt, diese Sachen besonders persönlich zu nehmen. Da würde ich vielleicht kurz widersprechen. Also gerade wenn man sich doch die Geschichte der ästhetischen Streitereien auch anschaut. Also Catull ist doch auch ein gutes Beispiel dafür, wie sozusagen auch in der Antike diese Dinge sehr persönlich genommen wurden. Aber es gibt ja jetzt auch in der vordigitalen Zeit oder vielleicht in der Zeit vor dem sogenannten, vor der sogenannten vulnerablen Gesellschaft, ja viele auch Künstlerinnen, wie zum Beispiel Peter Handke, die total durchgedreht sind bei Kritik und die sehr persönlich genommen haben. Und ein Beispiel, das ich immer wieder interessant finde, der berühmte Schriftsteller Richard Ford, der zum Beispiel hat Kritiker angespuckt, das war auch in vordigitaler Zeit, oder hat bei einer anderen Kritikerin das Buch mit einem Gewehr durchlöchert, also das Buch der Kritikerin und ihr dann geschickt. So Formen von persönlich nehmen, wo ich dann fast so denke, da sind die jungen Leute, die ja heute oft in die Pflicht genommen werden für ihre Vulnerabilität, da teilweise fast schon Monster der Disziplinen dagegen.
Ja, wenn man jetzt so persönlich angegriffen oder kritisiert wird, das gab es mit Sicherheit schon immer, aber dass man, ohne dass man persönlich angesprochen wird, das dann persönlich nimmt, weil man sich eben identifiziert mit irgendwas oder so, das finde ich vielleicht ein bisschen radikalisiert, aber gut.
Herr Rabe, ist der Pop die längst legitime und loyale Hochkultur unserer Tage?
Soweit würde ich nicht gehen, aber genau, also als Kritiker.
Sie klingen so, als hätten Sie auf die Frage gewartet und schießen gleich zurück.
Als Kritiker lebt man gefährlich. Soweit würde ich überhaupt nicht gehen. Die Popkultur ist die Popkultur. Ich glaube tatsächlich nur, dass natürlich sie als Kunstform, also bei Dietrich Dietrichsen, dem Pop-Theoretiker, gibt es ja den Satz, dass Pop mehr sei als Musik. Damit meint er, dass sie im Grunde erst als ganzes Phänomen zu sich kommt, wenn sie im Kopf und im Kinderzimmer oder im Wohnzimmer, im Schlafzimmer des jeweiligen Hörers quasi komplett gemacht wird. Und damit meint er natürlich diesen ganzen Identitätszusammenhang. Und insofern, was wir da natürlich jetzt gerade im Netz auch traurigerweise oft erleben, ist im Grunde das, was man vielleicht den Fluch des Pop nennen könnte. Also ein sehr deutlicher Hinweis darauf, dass eben die Mechanismen des Kunstgenusses sehr eng zusammenhängen mit Identitätsfragen aller Art. Und insofern schlagen da in meinem, also habe ich da auch ein sehr gemischtes Gefühl damit. Ich bin auch wie Frau Möller der Ansicht, dass das oft zu persönlich genommen wird, aber man kann es im Grunde leicht erklären. So, ich bin quasi, es ist so, aber ich bin nicht dafür. wie sich's gehört.
Wir streiten über guten Geschmack, weil es dann so leicht fällt, jemand anderem mangelnde Kennerschaft vorzuwerfen, Herr Franzen. Ne? Da kann man sich prima auch über jemand lustig machen. Ob man das dann laut tut hinter vorgehaltener Hand, ob man es ehrlich zugibt oder ob man sich in die Tasche lügt, ist nochmal eine andere Geschichte.
Als Münchner würde ich natürlich übrigens sagen, dass das Urteil von Frau Möller über Kir Royal katastrophal daneben liegt.
Ich komme aus Ostwestfalen, was soll ich tun?
Ja. Da sind wir doch schon
mitten. So sieht's aus.
Da sind wir schon mitten in einem saftigen Streit, in dem dann auch die ganzen Aspekte kulminieren, die einen solchen Streit ausmachen. Denn es ist natürlich auch immer eigentlich eine Form von unterstellter Kompetenz und Inkompetenz, die damit einhergeht. Denn das Urteilen können, in der Lage zu sein, einzuschätzen, was gut und was schlecht ist, geht natürlich mit einer Selbstheroisierung einher, die dann immer auch darauf beruht, dass die andere Person natürlich keine Ahnung hat. Das macht diese Streitigkeit natürlich auch so interessant, aber eben auch so gefährlich.
Wobei ich aber auch sagen würde, jetzt eher aus einer professionellen Sicht, aber hier sitzen ja im Grunde nur Profis, es ist ja so, also einerseits ist es genau so, wie wir es jetzt viel gesagt haben, woher das alles kommt, und dann ist es aber natürlich auch so, dass man, wenn man sich ernsthaft mit so einzelnen Künsten beschäftigt, durchaus feststellen kann, wo bestimmte Dinge besonders gut geklappt haben und wo nicht. Und ich würde zum Beispiel sagen, wenn man zum Beispiel den Pop nimmt, der hat ja eine kleine Obsession mit Listen aller Art, also die besten Alben, die besten Songs des Jahres und so weiter. Und wenn man eine Art, also wenn man sich die aggregierten Listen, die im Netz inzwischen auch überall erstellt werden, anschaut, dann stellt man schon fest, wenn man so ein Jahr mal verfolgt hat, sehr breit über alles, was so gemacht worden ist, dass da schon eine ganz schön interessante Summe zusammenkommt, die gute Musik des Jahres auch versammelt. Und es ist dann doch nicht alles nur subjektiv. Man kann durchaus etwas von Kunst verstehen und man kann auch mehr von Kunst verstehen als jemand anderes. Also ganz so einfach, dass es immer nur eine Geschmacksfrage ist und man sich eben dann darüber, weil es so nah an der eigenen Identität liegt, leicht in die Haare bekommt. Ganz so einfach ist es nicht. Also man kann schon eine Menge wissen.
Höre ich daraus die These, dass man Gemeinsinn auch über solche Geschmackskonflikte herstellt?
Na, über Kategorien vielleicht eher, würde ich sagen.
Ich muss auch zugeben, ich meine, also aus dem, was ich jetzt geschrieben und gesagt habe, kommt vielleicht so eine leicht populistische Note zum Ausdruck, die auch so gemeint ist, also im Sinne von, dass man vorsichtig sein muss mit Geschmacksurteilen, weil es einen gewissen Relativismus und auch eine Vermachtung gibt. Aber am Ende des Jahres saß ich zumindest immer da und habe natürlich Pitchfork Media die 100 besten Songs mir angeschaut und da mich auch auf das Urteil von Menschen eingelassen, die ich für bedeutend kompetenter halte, was zum Beispiel jetzt Popmusik angeht. Wir sind natürlich nach wie vor auf diese Form von kompetenzbasierter Macht auch angewiesen. Zumindest wäre das vielleicht wirklich auch nicht schlecht. Und
zumindest werden darüber Gefolgschaften organisiert, ne? Ja,
das auf jeden Fall schon. Also man erkennt die Macht an und lässt sich darauf ein und lässt sich dann auch auf die Gruppenidentität ein, die damit einhergeht. Ich würde sagen, das ist dann gut, wenn die Leute wirklich kompetent sind und einen guten Geschmack haben. Und es ist dann schlecht, wenn diese Macht missbraucht wird zum reinen Machterhalt oder um tatsächlich auch schlechte Kunst irgendwie zu vermitteln.
Aber dafür ist jetzt zum Beispiel im Pop natürlich viel zu klein geworden. Ich würde übrigens sagen, dass im Pop über diese Arten von Urteil überhaupt keine Gefolgschaften mehr organisiert werden.
Ja, aber das denke ich auch, oder?
Aber es gibt sie immer noch und man kann da eine Menge tolle Dinge entdecken. Und man wird dabei sagen, einen feineren Blick auf diese Kunst zum Beispiel, wenn wir jetzt den Pop nehmen, gewinnen können. Und sagen, das ist nicht nichts.
Ich würde auch sagen, ich hatte das gerade so verstanden bei Herrn Rabe, dass es eben auch nicht nur darum geht oder nicht darum geht, dass man jetzt die Liste anguckt und sich auf das Urteil derjenigen verlässt, die sie erstellt haben, sondern dass man seinen eigenen Songpalast erstellt hat und sich dann freut, dass man sich bestätigt fühlt, wenn man dann nachträglich sieht, dass das dann doch irgendwie eine bestimmte Konsensbildung ist.
Ja, teils, ne? Würde ich sagen.
Oder beides.
Oder man fragt sich eben, interessant, also warum weichen hier Urteile völlig von meinen ab? Wie werden sie begründet? Also dieses ganze Spiel ist eines, das ja kein populäres Spiel ist, aber eines, in dem man irrsinnige Entdeckungen und Erfahrungen machen kann.
Verirrungen und Missverständnisse sind der Quell der Unterhaltung, heißt, glaube ich, bei Goethe. Man müsste das mal in einen modernen Popsong übersetzen. Überhaupt, das wäre überhaupt vielleicht auch mal ein einfaches, schönes Projekt in einem Ihrer Seminare, Herr Franzen, ne? Dass wir einfach mal da Goethe-Texte einschleusen, die auf Englisch übersetzen und ein bisschen glatter machen und dazu drei Akkorde ballern und mal gucken, was dabei rauskommt. Wären Sie dabei, ne? Oder?
Ich war gerade bei einer Jubiläumsveranstaltung in Weimar und da waren auch junge Männer, die dann tatsächlich die Goethe-Texte gerappt haben. Das ist dann wiederum eine Form von kunstpädagogischer Vermittlung, wo ich tatsächlich jetzt ganz nicht mehr wertfrei, sondern wertend sagen muss. Da habe ich große Vorbehalte gegen. Aber es wäre auf jeden Fall interessant, das mal anzuschauen. Aber genau natürlich eine von den Versuchen, irgendwie die klassische Kultur irgendwie in den populären Diskurs einzuspeisen, was ja oft dann so halb funktioniert. Sie hatten ja am Anfang den Nobelpreis für Bob Dylan angesprochen. Das zum Beispiel finde ich auch einen interessanten Fall, wo auch viele von den Fragen, die wir heute schon diskutiert haben, kulminieren, weil ich mich dabei immer gefragt habe, ist immer die Frage gewesen, hat Bob Dylan den Nobelpreis verdient? Und ich mir die ganze Zeit dachte, hat der Nobelpreis Bob Dylan verdient? Weil es natürlich schon so ist, dass hier eine Kunstform, die irgendwie unter Druck steht, gewollt oder also ob verdient oder unverdient ist nochmal die Frage, aber die sozusagen so unter Druck steht in der Medienkonkurrenz, natürlich versucht sich hier so über frisches Blut, also frisches Blut ist gut bei einem kreisen alten Mann, aber eben über dieses Pop-Paradigma versucht irgendwie diese Popularität auch anzueignen und das geht eben in beide Richtungen, also diese Nobilitierung funktioniert eben auch in die andere Richtung, dass quasi das Kunstparadigma versucht, sich eben mit diesem populären, mit dem Charme des Populären aufzurichten.
Also, anbiedern ist schrecklich, Entschuldigung.
Abgesehen davon, dass ich auch den Nobelpreis an Bob Dylan irgendwie eine kleine Katastrophe, als Katastrophe empfunden habe, muss man natürlich, weil wir gerade bei der Frage waren, wie kann man aus Goethe Pop machen, kann man bei Dylan natürlich sagen, also wie kann man aus Shakespeare Popmusik machen? Das hat Bob Dylan gemacht. Also da, man muss mal gucken halt.
Ja, manchmal gelingt das, ne? Aber eben dieses Anbiedern ist schrecklich, wenn man dann zwanghaft versucht, jetzt hier durch Preisvergaben oder eben durch Rap auf Mischung dann irgendwie im Gespräch zu bleiben, dann ist das auch meistens durchschaubar und das funktioniert dann eben nicht, weil es schlecht ist, was bei rauskommt, glaube ich, eher als weil der Ansatz verfehlt wäre.
Ja, schlecht ist es natürlich schlecht, ist klar.
Ja, natürlich, da sind wir uns ja wohl total einig. Schön ist schön und schlecht ist schlecht.
So. Warum streiten wir über Geschmack? Der Kampf ums Schöne, ein SWR-Kulturforum. Mit zuletzt hat Melanie Möller gesprochen, Professorin für klassische Philologie an der Freien Universität in Berlin. Der entmündigte Leser ist ihr jüngstes Buch, eine Streitschrift für die Freiheit der Literatur. Bei uns war Johannes Franzen, Wut und Wertung, warum wir über Geschmack streiten, heißt sein Buch. Er lehrt in Siegen an der Universität. Und Jens-Christian Rabe, Feuilleton-Redakteur, es soll nicht verschwiegen bleiben, dass im kommenden Frühjahr ein Buch von ihm erscheint, Satire, Comedy und der Ernst der Lage bei Suhrkamp. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mitgemacht haben, und durch die Sendung führte Michael Köhler.